Violante wartete auf der dunklen Turmtreppe, als wäre sie vor den Fenstern geflohen. Vielleicht liebte sie die Schatten, weil sie immer noch das Mal auf der Wange spürte, dem sie ihren grausamen Beinamen verdankte. Wie anders hatten die Kosenamen geklungen, mit denen Maggie aufgewachsen war. Hübsche, süße, Zuckerkind. Maggie war groß geworden in der Gewissheit, dass schon ihr Anblick ihn mit Liebe erfüllte. Violantes Mutter hatte ihrer Tochter vermutlich dieselbe Liebe gezeigt, aber alle anderen hatten sie mit Abscheu oder im besten Fall mit Mitleid betrachtet. Wo hatte das Kind, das sie einst gewesen war, sich vor all den missbilligenden Blicken verborgen? Wo hatte sie sich versteckt vor all dem Schmerz? Hatte sie ihr Herz gelehrt, all die zu verachten, die der Welt ein hübsches Gesicht zeigen konnten? Arme Natterntochter, dachte Mo, als er sie an der dunklen Treppe stehen sah, so allein in ihrem finsteren Herzen. Nein, Staubfinger irrte sich. Violante liebte nichts und niemanden, nicht einmal sich selbst. Sie hastete die Treppe hinunter, als wollte sie ihrem eigenen Schatten davonlaufen. So schnell ging sie immer, voll Ungeduld die langen Kleider gerafft, als verfluchte sie mit jedem Schritt die Tracht, die die Frauen in dieser Welt trugen. »Komm mit! Ich muss dir etwas zeigen!« Meine Mutter hat mir immer erzählt, die Bibliothek dieser Burg sei im Nordflügel, bei den Einhornbildern. Ich weiß nicht, wann und warum sie verlegt wurde, aber sie selbst. Der Raum der Turmwache, das Zimmer des Schreibers, das Frauenzimmer, flüsterte sie beim Gehen. Die Brücke zum Nordturm, die Brücke zum Südturm, der Hof der Vögel, der Hof der Hunde. Sie bewegte sich tatsächlich durch die Burg, als hätte sie seit Jahren in ihr gelebt. Wie oft hatte sie die Bücher studiert, die diese Burg beschrieben? Mo hörte den See, als sie ihn über einen Hof mit leeren Käfigen führte. Riesige Käfige, so kunstvoll geschmiedet, als sollten die Gitter den Vögeln die Bäume ersetzen. Er hörte das Wasser an die Steine schlagen, aber die Mauern, die den Hof umgaben, waren mit Buchen und Eichen bemalt, in deren Zweigen Schwärme von Vögeln saßen. Sperlinge, Lerchen, wilde Tauben, Nachtigallen neben Falken, Kreuzschnäbeln und Rotkehlchen, Spechten und Kolibris, die Schnäbel in rote Blüten senkend. Der Eichelherr saß neben einer Schwalbe. Meine Mutter und ihre Schwestern liebten Vögel. Mein Großvater ließ sie deshalb nicht nur an die Wände malen. Er ließ lebende Vögel aus den fernsten Ländern herbringen und füllte diese Käfige mit ihnen. Im Winter ließ er sie zudecken, aber meine Mutter kroch unter die Decken. Manchmal saß sie stundenlang in einem der Käfige, bis die Kindermädchen sie fanden und ihr die Vogelfedern aus dem Haar zupften. Sie hastete weiter. Ein Tordurchgang, ein weiterer Hof, Hundezwinger, Jagdszenen an den Mauern und über allem der Wellenschlag des Sees, so fern und doch so nah. Natürlich liebte Violantes Mutter Vögel, dachte Mo. Sie wünschte sich Flügel wie sie. Vermutlich träumten sie und ihre Schwestern von nichts anderem als vom Fortfliegen, wenn sie in die Käfige kletterten und darauf warteten, dass ihre feinen Kleider sich mit Federn bedeckten. Es machte ihm das Herz schwer, an die drei einsamen Mädchen zu denken, und trotzdem hätte er Maggie so gern die Käfige und gemalten Vögel gezeigt, die Einhörner und Drachen und den Tausendfenstersaal, ja, selbst die unannehmbare Brücke, die, wenn man von oben auf sie hinabblickte, über dem See zu schweben schien. »Du wirst Maggie von all dem erzählen«, sagte er sich, »als könnten die Worte wahr werden, wenn er sie nur ohne Zweifel dachte.« Noch eine Treppe, noch eine übermauerte Brücke wie ein schwebender Tunnel zwischen den Türmen. Die Tür, vor der Violante stehen blieb, war schwarz gebeizt wie alle Türen auf der Burg. Das Holz war aufgequollen und sie musste die Schulter dagegen stemmen, um sie zu öffnen. »Es ist furchtbar«, sagte sie, und sie hatte recht. Mo konnte nicht viel erkennen in dem langgestreckten Raum. Nur zwei schmale Fenster ließen etwas Licht und Luft herein. Doch selbst wenn er nichts hätte sehen können, hätte er es gerochen. Die Bücher stapelten sich vor den feuchten Wänden wie Feuerholz, und die kalte Luft roch so stark nach Schimmel, dass er sich die Hand auf Mund und Nase presste. »Sieh sie dir an!« Violante griff nach dem nächsten Buch und hielt es ihm hin, Tränen in den Augen. So sehen sie alle aus.
Mo nahm ihr das Buch aus der Hand und versuchte es zu öffnen. Doch die Seiten waren verklebt zu einem modrig riechenden, schwärzlich verfärbten Klumpen. Schimmel bedeckte den Schnitt wie Schaum. Die Deckel waren zerfressen. Es war kein Buch mehr, was er hielt. Es war der Leichnam eines Buches. Und für einen Moment dachte Mo mit Übelkeit daran, dass er das Buch, das er dem Natternkopf gebunden hatte, zu dem gleichen Schicksal verdammt hatte. Ob es inzwischen ebenso furchtbar aussah wie dieses? Wohl kaum. Sonst hätte es den Natternkopf längst getötet. Und die weißen Frauen würden nicht die Hände nach Maggie ausstrecken.
»Ich habe mir schon so viele angesehen. Kaum eines sieht besser aus. Wie ist das möglich?«
Mo legte das zerstörte Buch zurück zu den anderen.
»Nun, wo immer die Bibliothek ursprünglich war, ich fürchte, auf dieser Burg gibt es keinen sicheren Ort für Bücher. Auch wenn euer Großvater versucht hat, den See draußen zu vergessen. Er ist da. Die Luft ist so feucht, dass die Bücher zu rotten begannen. Und da niemand wusste, wie man sie retten konnte, hat man sie wohl in diesen Raum gebracht, in der Hoffnung, dass sie hier eher trocknen als in der Bibliothek. Ein schlimmer Irrtum. Sie müssen ein Vermögen wert gewesen sein.